Guten Morgen, meine Damen und Herren, zur heutigen Telefonkonferenz der Talanx heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Konferenz aufgezeichnet und diese Aufzeichnung im Anschluss auf der Talanx-Website publiziert wird. Und nun übergebe ich das Wort an Herrn Roster, Leiter Group Communications.
Ganz herzlichen Dank, Frau Saffertal. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Telefonkonferenz, in der wir Ihnen das 9-Monats-Ergebnis der Talanx-Gruppe vorstellen. Durchführend durch die Präsentation werden unser Vorstandsvorsitzender, Herr Haas, sowie unser Finanzvorstand, Herr Dr. Querner. Die Unternehmensmeldung, diese Präsentation sowie der Quartalsbericht müssten Ihnen seit etwa 7.30 Uhr vorliegen. Falls nicht, Sie finden die Unterlagen auf unserer Website www.talanx.com. Und wundern Sie sich bitte nicht, die Präsentation ist auf Englisch. Das hat folgenden Hintergrund. Wir möchten gern so nah an der Präsentation von den Kollegen von Investor Relations sein wie möglich und deswegen ab sofort auf Englisch. Herr Dr. Querner und Herr Haas werden aber selbstverständlich auf deutscher Sprache kommentieren. Ja, Herr Haas, bitteschön.
Ja, vielen Dank, Herr Koster. Und so ist es auch. Wir beginnen in Deutsch. Von meiner Seite auch natürlich einen guten Morgen zu so früher Stunde und vielen Dank, dass Sie sich heute wieder eingewählt haben und damit Ihr Interesse an unserer Gruppe demonstrieren. Bevor ich jetzt zu den Ergebnissen des dritten Quartals bzw. der ersten 9 Monate komme, lassen Sie mich nochmal doch kurz auf unsere Unternehmensmeldung vom Freitag zu den Personalia eingehen. Herr Baumgartl ist ja seit 12 Jahren Aufsichtsratsvorsitzender der Talanx. Und er hat entschieden, sich auf der nächsten regulären Hauptversammlung der Talanx AG am 8. Mai 2018 nicht mehr zu der Wahl in den Aufsichtsrat zu stellen und damit auch nicht mehr als Aufsichtsratsvorsitzender zur Verfügung zu stehen. Der Mehrheitsaktionär HDV AG hat mich deshalb gebeten, in den Talanx Aufsichtsrat zu wechseln und dort für den Vorsitz zu kandidieren. Und diese Bitte kann ich nicht ignorieren. Ich habe immer betont, dass mein Vorstandsvertrag bis spätestens Ende 2019 läuft. Aufgrund der Entscheidung von Herrn Baumgartl und des Vorschlags des Mehrheitsaktionärs werde ich aber dann am 8. Mai mit Ende der Hauptversammlung der Talanx AG aus dem Vorstand ausscheiden. Bis dahin werde ich natürlich meine Aufgaben als Vorstandsvorsitzender der Talanx AG weiterhin in vollem Umfang wahrnehmen. Ich bin, nicht nur ich, sondern wir alle sind doch recht zufrieden, dass wir mit Herrn Leue einen sehr guten Nachfolger für mich gefunden haben. Herr Leue steht ja für den internationalen Erfolg des Unternehmens und viele von Ihnen kennen ihn ja bereits. Und er hat ja nicht nur das Geschäft mit dem Privat- und Firmenkunden im Ausland stark ausgebaut, die Unternehmen, die wir akquiriert haben, erfolgreich in die Talanx-Gruppe integriert, den Turnaround in den Gesellschaften wie in der Türkei geschafft, sondern hat auch im vergangenen Jahr in seiner Funktion als Arbeitsdirektor auch die Transformation hin zu agilen Arbeitswelten in der Talanx-Gruppe mit eingeleitet. Ich bin mir sehr sicher, dass er weiter auf den Stärken der Talanx aufbauen wird und gleichzeitig Mut zur Veränderung finden wird, um die Gruppe erfolgreich für die zukünftigen Herausforderungen aufzustellen. Herrn Leue wird dann Herr Fockemer folgen, ebenfalls ein sehr erfahrener Manager aus dem eigenen Hause. Der Vorstand der Talanx AG wird sich dann nach der Hauptversammlung am 8. Mai wie folgt zusammensetzen. Vorstandsvorsitzender wird Herr Leue sein, der meine Ressource übernehmen wird. Dann Herr Sven Fockemer, der dann Vorstandsvorsitzender der Talanx International ist und unser ausländisches Privat- und Firmenkundengeschäft verantworten wird. Unverändert Herr Dr. Hinschalt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, weiterhin verantwortlich für den Geschäftsbereich Industrieversicherung. Mein Kollege Dr. Immer Querner für Finanzen, Ulrich Wallin für den Geschäftsbereich Rückversicherung und Jan Wicke für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung in Deutschland. Das zu den Personalia vom Freitag. Aber nun in der gebotenen Kürze zu den Zahlen, die Ihnen ja nicht mehr so ganz neu sind. Wir hatten ja Ende Oktober bereits eine Ad-hoc-Meldung zu den voraussichtlichen Ergebnissen veröffentlicht. Ich darf Sie nochmal erinnern, dass wir im August bei unserer letzten Telefonkonferenz, wo ja das Ergebnis noch sehr erfreulich war, darauf hingewiesen haben, dass die Hurricane Season ja noch vor uns steht und dass die Vorhersagen auf eine sehr heftige Hurricane Season hindeuten. Ja, es ist leider auch so gekommen. Und es ist natürlich sehr tragisch und vor allen Dingen für die Betroffenen außerordentlich bedauerlich. Es gab insgesamt 3 sehr zerstörerische Hurricanes in der Karibik, 2 starke Erdbeben in Mexiko. Und die Aktuare streiten sich, mit was für einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit ein solches Schadenereignis zu bewerfen ist. Manche sprechen in der Kombination eben 3 Hurricanes plus 2 Erdbeben in Mexiko von einem 250-Jahres-Ereignis. Die Schadenhöhe als solches für den Markt insgesamt von 100 Milliarden plus ist irgendwo ein Ereignis, das alle 7 bis 10 Jahre vorkommt. Was aber die sehr schweren NatCat-Ereignisse in diesen 4 Wochen von Ende August bis Ende September bewiesen haben, ist, dass unsere Gruppe doch ganz solide und widerstandsfähig aufgestellt ist und auch solche ganz außergewöhnlichen Schadenereignisse recht gut abpuffern kann. Das 9-Monats-Ergebnis liegt bei einem Gewinn von 444 Millionen Euro. Insbesondere Industrieversicherung und Schadenunfallrückversicherung sind natürlich von den Naturkatastrophen betroffen. Die anderen Segmente haben sich ganz erfreulich entwickelt. Die 3 Wirbelstürme sowie die Erdbeben haben bei der Talanx einen Großschaden von insgesamt 920 Millionen verursacht. Insgesamt liegt die Großschadenlast bei 1,2 Milliarden und damit über dem schon für das Gesamtjahr veranlagte Großschadenbudget von 1,115 Milliarden Euro. Das, wie gesagt, bedeutet, dass ja in diesen 4 Wochen im August bis Ende September doch schon ein großer Teil des Gesamtjahres Großschadenbudget aufgebraucht wurde, zeigt nochmal, wie außergewöhnlich diese Ereignisse waren. Wir dürfen aber auch darauf hinweisen, dass wir im Geschäftsbereich Privat- und Firmen Deutschland weiterhin eine sehr erfolgreiche Entwicklung haben, insbesondere im Schadenunfallgeschäft. Dort hat sich das, was wir in den vergangenen Quartalen an positiver Entwicklung gesehen haben, weiter fortgesetzt und auch im internationalen Privatkundengeschäft geht es gut voran. Insgesamt erwarten wir nun für 2017 ein Konzernergebnis nach Minderheiten von rund 650 Millionen Euro. Diese Prognose unterstellt, dass für das 4. Quartal nochmal ein Großschadenbudget von rund 275 Millionen Euro zur Verfügung steht. Und nur wenn dieses nicht überschritten wird, ist auch die Prognose von rund 650 Millionen Euro valide. Was das nächste Geschäftsjahr anbelangt, 2018, geben wir ja immer zur Bekanntgabe unserer 9-Monatszahlen auch eine Prognose dafür ab für das folgende Geschäftsjahr. Wir gehen jetzt davon aus, dass sich das Konzernergebnis im Vergleich zu 2017 deutlich verbessern wird und etwa bei 850 Millionen Euro dann liegen sollte. Kommen wir auf der Seite 4 zu den Details für die 9-Monats-Results. Wie gesagt, unsere Prämieneinnahmen sehr erfreulich, Anstieg auf 25,2 Milliarden, das sind währungskursbereinigt rund 6,7%. Das Wachstum stammt vor allem aus unserem ausländischen Privat- und Firmenkundengeschäft sowie aus der Schadenrückversicherung. Die kombinierte Schadenkostenquote nach 9 Monaten bei 103%, im 3. Quartal natürlich durch die Großschäden beeinflusst bei 114,4%, aber mit dieser Schadenkostenquote stehen wir doch ganz gut da, vor allem wenn man das mit einigen unserer Wettbewerber vergleicht. Auf der Seite 5 dann mal die Großschadenbelastung auf die räumliche, auf den räumlichen Anfall verteilt. Der Hauptteil der Großschäden ist in Mexiko, Nordamerika und der Karibik entstanden, aber es gab ja auch in den ersten 6 Monaten den Zyklon Debbie in Australien. Wir hatten in Deutschland Quirin und in Chile die Waldbrände. Darf man ja auch nicht vergessen, dass die schon das erste Halbjahr belastet haben. Auf Seite 6 dann nochmal eine Übersicht über die Large Losses im Einzelnen. Stürme haben den Konzern insgesamt mit 900 Millionen Euro belastet. Die Erdbeben in Mexiko mit rund 110 Millionen Euro und das führt insgesamt zu Großschäden aus Naturkatastrophen von 1 Milliarde 45 Millionen. Und von diesen Naturkatastrophenschäden entfallen rund 227 Millionen auf die Erstversicherung und 818 Millionen auf die Rückversicherung. Man-Made-Schäden hatten wir, also von Menschenhand verursachte Schäden, hatten wir von 177 Millionen. Seite 7 nochmal den Ausschöpfungsgrad des Großschadenbudgets, wie gesagt, für 2017 in der Erstversicherung das Budget um 37 Millionen überschritten, in der Rückversicherung um knapp 70 Millionen und das, wie gesagt, summiert sich auf 107 Millionen für die Gruppe insgesamt auf. Wie ich schon vorher erwähnt habe, für das vierte Quartal unterstellen wir nochmal ein Großschadenbudget von 275 Millionen Euro. Seite 8 zeigt die kombinierten Schadenkostenquoten in den einzelnen Segmenten. Die Industrieversicherung kombinierte Schadenkostenquote von 110,1% für die ersten 9 Monate im dritten Quartal. Liegt diese Quote bei 135%, Schadenrückversicherung für die ersten 9 Monate bei 104,3%, im dritten Quartal bei 118% und insgesamt führt es eben für die Talanx zu einer Combined Ratio von 103% für die ersten 9 Monate und 114,4% im dritten Quartal. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die weiteren Geschäftsbereiche sich sehr erfreulich entwickelt haben, insbesondere das Geschäft mit unseren deutschen Privat- und Firmenkunden verbesserte sich erneut, wenn man eben die Kosten für unser strategisches Programm Kurs herausrechnet. Dann haben wir für die ersten 9 Monate eine Combined Ratio von 97,8% bzw. 96,4%. Für das dritte Quartal, aber auch in den Auslandsmärkten, haben wir uns sehr gut geschlagen. Brasilien hat sich weiter verbessert, Mexiko und ebenso natürlich Warta. Seite 9, dann kurzer Überblick. Das EBIT liegt bei 1,14 Milliarden. Im dritten Quartal hatten wir ein kleines Minus zu verzeichnen. Ähnlich gilt das auch für das Konzernergebnis. Für die ersten 9 Monate ein Gewinn von 444 Millionen Euro. Für das dritte Quartal Standalone liegt es bei minus 20 bzw. minus 19 Millionen, um genau zu sein. Also wenn man es auch so sieht, dann haben die ungewöhnliche Häufung von diesen schweren Hurricanes in Kombination mit dem Erdbeben uns etwas mehr als einen Quartalsgewinn gekostet. Und das zeigt doch, dass wir als Gruppe doch recht solide und widerstandsfähig aufgestellt sind und eben diese Schadenereignisse gut abpuffern können. Das von meiner Seite bis dahin. Und jetzt übergebe ich an meinen Kollegen, Herrn Dr. Querner.
Sehr geehrter Herr Haas, vielen Dank. Ihnen auch einen guten Morgen aus Hannover. Wie üblich fühle ich die einzelnen Segmente und ich fange auch gleich mit der Industrieversicherung an. Vielleicht eine Sache vor die Klammer, diese Widerstandsfähigkeit, von der Haas eben sprach, die dazu führte, dass es nur ein Quartalsverlust ist, rührt ja letztendlich aus der inzwischen sehr beglückten Diversifikation der unterschiedlichen Segmente her. Und das werden Sie jetzt im einzelnen Vortrag auch sehen. Wie gesagt, die Industrie mit einer hohen Schadenbelastung, die Combined Ratio im dritten Quartal allein 135%. Da könnte der eine oder die andere ja schon mal die Frage stellen, wieso Industrie? Wir dachten, Hannover Rück sei hier der Katastrophe-Experte im Konzern. Das liegt daran, dass insbesondere in Houston ausgesprochen, in der Gegend um Houston ausgesprochen viel Petrochemie angesiedelt ist. Ein ganz natürliches Kundensegment für die Industrieversicherung. Und was Maria angeht, ein Sturm, der über Puerto Rico gewütet hat, den viele vielleicht nicht so auf der Manschette hatten, ist eine Insel mit ausgesprochen viel Pharma-Endstufenproduktion, insbesondere Verpackung und Distribution. Und Sie alle wissen, dass die Industrieversicherung auch in diesem Segment stark vertreten ist. Insofern ist eigentlich die Schadenentwicklung ist gar keine besonders große Überraschung bei dieser Ballung von Naturkatastrophen. Gab es auch Licht in der Industrie? Ja. Der Auslandsanteil hat sich erfreulich weiterentwickelt, also insbesondere dadurch, dass wir im Ausland weiter gewachsen sind. Das ist erfreulich und wir haben jetzt zum Schluss auf dem Ziel zu 65% internationalem Anteil sind wir weiterum vorangekommen. Gut, jetzt mag es ein bisschen zynisch anmuten, wenn ich sage, dass wir strategisch unseren Selbstbehalt auch im dritten Quartal erhöht haben. Das ist natürlich mit Blick auf die Naturkatastrophen jetzt in diesem Quartal jetzt für die G&V nicht hilfreich gewesen. Nur langfristig ist es genau das, was wir wollen, mehr vom selbsterwirtschafteten Kuchen abzubekommen. Das bringt mich jetzt auch zum Blick in die Zukunft. Wir werden das Sie sehen, der Ausbau des Selbstbehalts, wenn überhaupt, jetzt eher verstärkt fortsetzen, einfach deswegen, weil die Naturkatastrophen auch in der Industrieversicherung im Jahr 2018 zu Preiserhöhungen Hoffnung geben. Wir selbst gehen davon aus, dass wir differenziert sicherlich in Property-Sparten bis zu 25% Preiserhöhungen im nächsten Jahr werden verhandeln können. Wir gehen auch davon aus, dass perspektivisch die ganz billigen Zeiten der Rückversicherung vorbei sind, was dazu führt, dass die Fähigkeit, den Selbstbehalt zu erhöhen, für uns wertvoller wird. Wir werden das auch schwerpunktmäßig über unsere Tochtergesellschaft in Irland organisieren, die, wie Sie wissen, seit letztem Jahr auch über ein internes Modell verfügt. Blick nach Deutschland. Talangs Deutschland insgesamt, muss man sagen, hat ein erfreuliches Quartal gehabt, hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Diversifikation, von der ich eingangs sprach, sich auch in den Zahlen niedergeschlagen hat. Ich gehe jetzt gleich auf die einzelnen Teilsegmente ein. Bottomline so viel vorweg, wir sind im Schadenunfall wiederum gewachsen und haben in den ersten drei Quartalen und auch im dritten Quartal dann unsere disziplinierte Zeichnungspolitik im Bereich der deutschen Lebensversicherung beibehalten und uns konzentriert auf biometrische Produkte in den Bereichen Bankassurance wie der Berufsunfähigkeit und Erwerbsunfähigkeitsversicherung bei der HDI. Jetzt zu Schadenunfall. Das kann man, glaube ich, zusammenfassen mit den Worten Growth is back and the margins are back. Wir sind jetzt im vierten Quartal, glaube ich, hintereinander wieder gewachsen, obwohl, wie Sie wissen, wir am Jahresanfang konzernintern 26 Millionen Euro Prämie im Flottengeschäft von privaten Firmenkundengeschäft in die Industrie verlagert haben. Dennoch ist es der inländischen Privatkundensparte in Sachen Unfall, Schadenunfall gelungen, weiter zu wachsen. Das Projekt KURS, das insbesondere ja dazu diente, die Kostensituation wie die Kundenzufriedenheit im P&C-Bereich hier in Deutschland zu verbessern, greift. Man sieht das mal sehr deutlich an einer Maßzahl, die für uns besonders wichtig ist, nämlich die Combined Ratio oder Herausrechnung der investiven Aufwendungen für Programmierer, Berater und so weiter, die mit KURS verbunden sind. Und die ist weiter gesunken und da haben wir jetzt unter 98% in dieser Beobachtungsgröße. Das ist ein Wert, der längst noch nicht dort ist, wo er am Ende der Planungsperiode sein soll. Sie wissen, dass da die 95% stehen sollen. Aber es ist ein Wert, den uns wahrscheinlich vor anderthalb Jahren keiner zugetraut hätte. Es ist ein Wert, der ständig fällt. Und wenn man über irgendetwas über das Programm KURS in dem Zusammenhang zeitlich sagen will, kann man sagen, Verzögerung gibt es auf jeden Fall nicht bottomline. Also ganz im Gegenteil. Das läuft wirklich ausgesprochen gut. Wo wachsen wir im Inland? Da hat sich der Trend verfestigt. Das ist im Bereich der Firmen, das ist im Bereich der Bankassurance, in der wir ja auch Schadenunfallversicherungsprodukte verkaufen. Und Kraftfahrt lässt sich unterjährig auch gut an. Da müssen wir jetzt mal sehen, was die Erneuerungssaison bietet oder bringt. Leben. Sie wissen, dass Leben natürlich regelmäßig gut ist, um die Schlagzeilen der deutschen Presse zu füllen. Eine Sache darf man darüber nicht vergessen, und das ist vielleicht der Blick ganz nach rechts. Wir verdienen in Leben immer noch Geld. Es ist nicht so viel Geld, wie es vielleicht sein sollte, aber wir verdienen Geld. Und wenn Sie sich den EBIT anschauen, ist der zwar gesunken, muss man sagen, das hat jetzt mehr damit zu tun, dass an bestimmten Steuererleichterungen die Versicherungsnehmer partizipiert haben. In der Perspektive Nachsteuern ist es ein konstanter Gewinn, der nach wie vor aus der Lebensversicherung kommt. Die Prämie, das hatte ich eingangs gesagt, ist erwartungsgemäß Ausdruck der disziplinierten Zeichnungspolitik, insbesondere im Bereich der Einmalprämien. Aber das gilt auch für das laufende Geschäft, soweit es garantiebelastet ist. Sie wissen, dass wir die Produktion weitestgehend umgestellt haben auf biometrische bzw. kapitaleffiziente Produkte. Letztere erfreuen sich jetzt auch größeren Zuspruchs. Da konnten wir ganz erfreuliche Steigerungen der Absatzzahlen berichten. Aber sind doch nicht so hoch, dass der auslaufende Teil der Altgeschäfte aus den alten Jahrzehnten unterteils der reifen Gesellschaften damit kompensiert werden kann. ZZR steigt weiter. Wir werden am Jahresende wahrscheinlich in den Lebens-Erstversicherungsgesellschaften einen Betrag von gut 3 Milliarden haben, 3,1 Milliarden. Der GdV geht ja davon aus, dass insgesamt die Branche ca. 60 Milliarden ZZR hat, davon sind also 3,1 Milliarden bei uns zu finden. Wir finanzieren das aus den verbesserten technischen Bedingungen unseres Geschäftes, wie der Realisierungsstelle Reserven, die wir Gott sei Dank haben, weil wir rechtzeitig die Duration angepasst haben. Lass mich weiter zum Retail International gehen. Retail International wächst sehr schön, wenn man so ein bisschen tiefer reinschaut in die Zahlen, insbesondere die Währungsbewegungen, die natürlich in dem Segment immer eine große Rolle spielen, herausrechnet, sind wir währungsadjustiert mit gut 9% gewachsen, also fast zweistellig. Und per Saldo über alle Länder saldiert, kommt dieses Wachstum ausschließlich aus der Schadenunfallversicherung, die unser Kernbereich, Kerngeschäft dort ausmacht. Wenn ich zwei Märkte herausgreifen soll, die besonders zu dem Wachstum beigetragen haben, dann sind das Polen im P&C-Geschäft und Mexiko. Also muss man sagen, ausgesprochen erfreulich. Die Combined Ratio über 9 Monate, aber auch im Quartal-zu-Quartals-Vergleich ist weiter gesunken. Hier ist in der mittleren Spalte auf der Seite 15 Brasilien erwähnt. Das ist deswegen für uns ein wichtiger Markt, nicht nur weil er groß ist und traditionell zu unseren Erfolgsmärkten gehörte, sondern weil Sie wissen, dass im Folge der Wirtschaftskrise dort mit den damit verbundenen Währungs- und Diebstahlsproblemen die Combined Ratio über 100% gestiegen war. Unser Ziel ist ja, die unter 100% noch in diesem Jahr zurückzudrücken. Das lässt sich gut an, im Wesentlichen über ein Projekt Go Digital, das auf der Absatz- die Kostenseite die erhofften Verbesserungen bringt. Das Group Net Income ist nochmal um 13% gestiegen über die 9 Monate. Das ist erfreulicherweise eine größere Steigerungsrate als die der Topline. Nächster Blick auf die Industrieversicherung, da halte ich mich jetzt sehr auf die Rückversicherung. Da fasse ich mich hier sehr kurz, denn das haben wir alles letzte Woche schon von Herrn Vogel und Herrn Berlin hören können. Topline, sehr erfreuliche Zahlen. Bottomline, na gut, das gleiche Lied, das eingangs Herr Haas und das ich gesungen habe, was die Naturkatastrophen anging. Es war wegen der Sturmereignisse und der Erdbeben ein sehr schadenträchtiges Quartal mit einer Combined Ratio im Quartal von 118% über die neun Monate insgesamt 104%. Das Group Net Income ist dann entsprechend auch gesunken und hat auch hier ungefähr dazu geführt, dass ein Quartal drangegeben wurde. Sie wissen, dass die Rückversicherung einen Teil der Naturkatastrophenaufwendung kompensiert hat durch den Abverkauf von Aktien, was in meinen Augen mit Blick auf die verhärtenden Märkte ein sehr kluger Schritt ist, weniger um damit irgendwie die G&V zu managen, sondern vielmehr um Risikokapital freizumachen für sich verhärtende Märkte, die auch in der Rückversicherung hoffentlich jetzt in 2018 anstehen. Ansonsten sage ich jetzt mal nicht viel über die Rückversicherung, da könnt ihr auch nicht viel Neues beitragen. Seite 18, Net Investment Income. Das ist ganz interessant. Sie alle werden jetzt erwarten und gebannt auf die Teile Realized Net Gains schauen, ob die gestiegen sind. Ja, die sind gestiegen wegen der Hannover Rück und wegen der Notwendigkeit der Zinszusatzreserve. Aber das eigentlich Interessante findet sich weiter oben. Das ist nämlich unser Ordinary Investment Income trotz der Niedrigzinsphase weiter gestiegen ist. Jetzt könnte man der Meinung sein, die Zinsen steigen, ist die Niedrigzinsphase nicht vorbei. Naja, buchhalterisch stimmt das nicht ganz, denn wir werden zumindest in der Eurozone noch über viele, viele Quartale, wahrscheinlich Jahre, darunter leiden, dass die Neuanlageverzinsung kleiner ist als die Verzinsung, die mit den abgehenden Beständen verbunden war. Und trotzdem ist uns das in Kombination aus mehr Volumen und einer auch Renditechancen suchenden Kapitalanlagepolitik bei Beachtung unserer Risikobeschränkungen gelungen, das Ordinary Income zu steigen. Das Income von Depots zurückgeht, liegt daran, dass bestimmte Verträge zurückgezogen worden sind. Aber das ist eh für uns dann in der wirtschaftlichen Auswirkung ein durchlaufender Posten. Seite 19, Breakdown des Investment Portfolios. Sie sehen, dass es relativ konstant geblieben ist von den Zahlen. Das liegt daran, dass wir zwar Zuflüsse hatten, aber auf der anderen Seite die Währungsentwicklung, die Zinsentwicklung der Mark-to-Market-Betrachtung die Wertansätze natürlich dämpfen. An der Struktur des Portfolios hat sich relativ wenig geändert. Es ist nach wie vor Ausschluss unserer Liability-driven Investmentstrategie, die sich an der Duration und der Währungszusammensetzung unserer Verbindlichkeiten orientiert. Das Backbone sind nach wie vor Renten. Das ergänzen wir um einen zunehmenden Bestand an Infrastruktur, Private Equities, Immobilien dort, wo wir sie gut einkaufen können. Und jetzt zunehmend auch bestimmten aktienbasierten Faktorstrategien, die wir ebenfalls risikokontrolliert zum Einsatz bringen. Aber da gibt es keine großen Neuigkeiten jetzt. Ja, Neuigkeiten gibt es jetzt aber auf der Folgeseite, nämlich der Ausblick nach vorne. Wohl wissend, dass der Ausblick, das wissen wir seit einem halben Jahr, also seit dem Q2 natürlich über zu den schwierigsten Folien gehört, da kann sich viel ändern.
So ist es. Das haben wir ja im dritten Quartal schmerzhaft erfahren müssen. Der Outlook für 2017, ich will da nur auf zwei Zahlen eingehen. Group Net Income, wie gesagt, bei 650 Millionen erwartet. Vorausgesetzt, dass ein Großschadenbudget von 275 Millionen für das vierte Quartal wird eingehalten. Die Dividend Payout Ratio 35-45%. Falls jemand von Ihnen jetzt nachrechnet und sagt, lieber Herr Haas, Ihre 650 Millionen Group Net Income, wenn Sie dort oben bei 45% am äußersten Ende der Range sind, dann reicht es ja nicht für 2017 eine Dividende in Höhe von 1,35 € zu zahlen. Darf ich sagen, diese 35-45% sind ja der Target Range über einen mittel- bis langfristigen Zeitpunkt. Da kann man auch mal drüber hinausgehen und deswegen sind wir ja hier bereit, wiederum eine Dividende mindestens in Vorjahreshöhe zu zahlen, auch wenn es dann bedeutet, dass wir über die obere Grenze von 45% hinausgehen. Auf Seite 22 dann der Outlook für 2018. Hier darf ich noch darauf hinweisen, dass das ja auf unseren Planungen beruht, die wir im August, September dann zusammenführen. Und deswegen berücksichtigt die Planung natürlich noch nicht den sich mehr und mehr abzeichnenden harten Markt. Deswegen dürften eigentlich die Gross Written Premiums, die wir hier bei größer 2% sehen, doch sich etwas deutlicher hier steigern. Der Group Net Income mit 850 Millionen natürlich deutlich besser als 2017. Das würde einem Return on Equity von rund 9% entsprechen und natürlich wie immer Dividend Payout Range in der unveränderten Größenordnung. Insgesamt lassen Sie mich nochmal zusammenfassen. Das Quartalsergebnis gekennzeichnet von den Naturkatastrophen, aber für die ersten 9 Monate doch immer noch einen soliden Gewinn von 444 Millionen. Das zeigt doch, dass wir ganz solide aufgestellt sind. Und für 2018 hoffen wir natürlich, dass die sich nun abzeichnenden Prämienerhöhungen dann sich auch weiter positiv auf unser Ergebnis auswirken. So, das zur Kommentierung. Nun stehen wir für Ihre Fragen zur Verfügung.
Vielen Dank, Herr Haas und Herr Dr. Ferner. Dann darf ich Frau Saffertal bitten, die Fragerunde einzuleiten.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie die Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, für Ihre Frage zu signalisieren. Unsere erste Frage kommt nun von Steffen Weyer, DPA AFX. Bitte schön.
Guten Morgen aus Frankfurt. Ich habe drei Fragen, Herr Haas. Das eine ist der Ausblick für 2018. Wenn ich die Analystenschätzungen, zumindest die bei Bloomberg, anschaue, dann scheint das ein bisschen konservativ. Die haben im Schnitt so knapp 900 Millionen erwartet. Warum gehen Sie wieder auf die 850? Erwarten Sie weniger Verbesserungen in der Erstversicherung als die Analysten? Bei der Hannover Rück ist das ganze Jahr mit der mehr als eine Milliarde so, wie die da anfangs auch für 2017 gesagt haben. Und die Analysten scheinen demnach irgendwie bei Ihnen ja eine stärkere Steigerung in der Erstversicherung erwartet zu haben. Zweite Frage, Dividende. Da betonen Sie, dass für 2017 mindestens die Vorjahreshöhe gewährleistet wäre, ist, wollen Sie eventuell mehr ausschütten als die 1,35? Und der dritte Punkt, Ihre berufliche Zukunft, da gibt es ja diese Corporate Governance Regel mit der Abkühlperiode von 2 Jahren. Nun wissen wir, dass man die auch mit entsprechender Zustimmung aus der Aktionärschaft umgehen kann. Die TUI hat das allerdings auch probiert in ihrer Nachbarschaft neulich, und die musste dann zurückrudern und den Peter Long doch nochmal zwischenparken, bis der dann an die Aufsichtsratsspitze darf. Erwarten Sie da auch irgendwas oder sind Sie sicher, das kriegen wir durch und halten das den Plan einfach bis zum Ende durch?
Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Ich darf mit der letzten Frage anfangen, was Corporate Governance anbelangt. Ja, Herr Weyer, Sie haben das ja richtig geschildert. Das Aktiengesetz verbietet normalerweise einen direkten Sprung in den Aufsichtsrat, wenn man vorher Vorstand war. Aber es gibt eben diese Ausnahmeregelung, die besagt, wenn 25% der Aktionäre einen solchen Vorschlag dann unterstützen, dass das umgesetzt werden kann. Sie wissen, der HDI VAG hat ja die Mehrheit in der Thalanx AG, und von unserem Großaktionär HDI VAG kommt eben dieser Vorschlag, mich dann direkt in den Aufsichtsrat zu wählen. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass in der Hauptversammlung dort noch irgendwelche Einwände kommen, die dann diese Wahl verhindern würden. Ich darf auch erinnern, Herr Weyer, dass das ja nicht so ganz ungewöhnlich ist. Es gibt ja auch bei BMW den Fall, dass auch dort der Großaktionär Herrn Reithofer in den Aufsichtsrat gewählt hat. Und das Gesetz sieht ja solche Ausnahmen explizit vor für eben Unternehmen, die von einem Aktionär dominiert werden. Und ist es jetzt auch bei uns. Wie gesagt, ich erwarte da keine großen Widerstände, denn es ist nun mal so, dass hier ein Großaktionär seine Wünsche hier dem Unternehmen unterbreiten kann. Was den Ausblick 2018 anbelangt, konservativ, bedenken Sie bitte, wir hatten ja für 2017 ursprünglich mal 800 Millionen in Aussicht gestellt, hatten es dann Mitte 2017 dann auf 850 erhöht, weil doch die Ergebnisse zur Mitte des Halbjahres sehr ordentlich waren. Aber wir müssen uns an den 800 Millionen orientieren und vor allen Dingen, weil das darf man nicht vergessen, die Niedrigzinsphase frisst sich ja Stück für Stück in unsere Kapitalanlagebestände hinein. Und wir werden dieses Jahr wiederum einen Rückgang in der durchschnittlichen Verzinsung, also im ordentlichen Kapitalanlageergebnis von 20 Basispunkten haben. Und das muss erstmal wettgemacht werden durch entsprechende bessere Entwicklung in der Versicherungstechnik. Insofern würde ich den Ausblick 2018, mal der harte Markt, wahrscheinlich kommen dürfte, mal außen vor gelassen, halte ich den für nicht konservativ, sondern realistisch. Was die Dividende anbelangt, so wie es im Moment aussieht, ist es so, dass wir auf alle Fälle die Vorjahresdividende zahlen können. Was sich dann sonst noch an Aussichten ergibt, da warten wir mal ab, bis das Jahr dann ganz durch ist, denn diese vier Wochen im August, September haben ja nochmal sehr deutlich gezeigt, wir sind in einem Geschäftsmodell, wo erst am 31.12. Schlussstrich gezogen werden kann und bis dahin sind es halt erst nur mal Prognosen.
Herr Mayer, Frage damit beantwortet?
Ja, danke schön.
Danke auch.
Noch einmal als Erinnerung, um eine Frage zu stellen, drücken Sie bitte Stern 1. Unsere nächste Frage kommt nun von Jonas Tauber vom Versicherungsmonitor.
Ja, guten Morgen auch von mir, Herr Hasen, Herr Querner. Ich habe ein paar Fragen zum Deutschlandgeschäft. Herr Haas, können Sie da noch mal so einen kurzen Stand der Dinge nennen, eine Wasserstandsmeldung? Ist das Privat- und Firmengeschäft jetzt über den Berg? Hat man jetzt hier alle nötigen Stellschrauben gestellt oder was steht da jetzt noch an Arbeiten? Dann vielleicht zum Prämienwachstum, da wird ja auch das Bank-Assurance-Geschäft hervorgehoben jetzt in Deutschland. Welche Rolle spielt denn da die Kreditversicherung und muss man sich da Sorgen machen, dass da Risiken schlummern? In Großbritannien gab es da ja große Probleme mal mit der Kreditversicherung. Und dann vielleicht nochmal so grundsätzlich zum Deutschlandgeschäft. Wenn jetzt Herr Leue kommt, der ja ein internationaler Mann ist, wird da das Deutschlandgeschäft an Bedeutung verlieren und wird vielleicht auch Run-off mehr ein Thema werden. Das ist ja jetzt gerade so ein Thema, was in der Politik auch so ein bisschen angekommen wird, in aktuellen Diskussionen sehr kritisch gesehen wird. Das wäre es, danke.
Ja, vielen Dank, Herr Tauber. Kurz dazu, das Deutschlandgeschäft hat in den ersten 9 Monaten wirklich eine deutliche Verbesserung erfahren, wie Herr Dr. Querner ja auch ausgeführt hat. Wir wachsen wieder. Wir wachsen sogar deutlicher als die Zahlen zeigen, weil wir ja ein Portfolio von 26 Millionen an die Industrie übertragen haben. Wenn wir das rausrechnen, dann wird das Wachstum bei knapp 4% liegen und eben auch die Verbesserungen in der Combined Ratio sind außerordentlich erfreulich. Sind wir über den Berg? Nein, noch nicht. Wir sind noch auf dem Anstieg, um diesen Berg dann zu überwinden. Was uns bis jetzt sehr gut gelungen ist, ist eben den Direktvertrieb wieder auf die Beine zu stellen. Das läuft sehr gut. Aber wir müssen noch weitere Fortschritte in der Digitalisierung machen, um auch die Effizienz zu steigern. Sie wissen, die Kostenquote ist nach wie vor eine Herausforderung. Insofern über den Berg sind wir noch nicht. Das wird dann hopefully spätestens Ende 2021 sein, dass wir dann alle Aufgaben erledigt haben. Ja, die Bankassurance ist mit gutem Wachstum. Das liegt auch an der Kreditversicherung. Da gibt es gar keinen Zweifel. Wir hatten ja aber erst kürzlich wieder eine Untersuchung der BaFin und es war auch in der Politik die Kreditversicherung wieder in der Diskussion. Unsere Prozesse sind so aufgestellt und so gut mittlerweile etabliert, dass wir hier gar keine Sorgen haben, dass wir mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert werden, wie das in Großbritannien der Fall war. Dort ist ja vorwiegend das Misselling hier thematisiert worden. Das kann bei uns nicht der Fall sein. Was das deutsche Geschäft anbelangt und die Funktion von Herrn Leue, der aus dem internationalen Bereich kommt, sehen Sie versichert, Herr Tauber, dass das deutsche Geschäft bei uns weiterhin an erster Stelle steht. Deutschland ist ja unser Heimatmarkt, ist ja auch noch weiterhin das größte Segment und deswegen wird das deutsche Geschäft sicherlich nicht unter der Ägide von Herrn Leue an Bedeutung verlieren, sondern im Gegenteil, wir hoffen, dass die gute Entwicklung des Auslandsgeschäftes dann auch rüberschwappen möge auf das deutsche Geschäft. Herr Dover, das zu Ihren Fragen.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Meine Herren, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Fragen mehr. Entschuldigen Sie, Wir hätten jetzt noch eine weitere Frage von Dominik Ecker vom Handelsblatt. Bitte schön.
Guten Morgen in die Runde. Ich habe noch eine kurze Nachfrage zum Thema Altbestände in der Lebensversicherung. Sie hätten gesagt, dass es da Verluste gibt, die Sie kompensieren durch die biometrischen Produkte. Können Sie das beziffern?
Ich glaube, da müsste ich falsch verstanden haben. Von Verlusten im Altbestand habe ich nicht gesprochen.
Okay.
Ich habe davon gesprochen, dass wir die alten Produkte den Verkauf der alten Produkte weitestgehend eingestellt haben, weil wir uns auf Biometrie und kapitaleffiziente Produkte konzentrieren.
Okay, okay. Dankeschön, da habe ich es wirklich falsch verstanden.
Ja. Vielen Dank, Herr Egger.
Danke.
Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Fragen.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit zur frühen Stunde. Wenn noch Fragen bei Ihnen auftauchen, dann rufen Sie natürlich gerne uns gleich an. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.